Michael.
Ja, Rüdiger.
For All Mankind bekommt nicht nur eine fünfte Staffel, sondern sie haben jetzt auch noch gleich ein Spin-off namens Star City geordert, das erzählen soll, was ja in den entscheidenden Momenten der ersten Staffel passierte, aus russischer Sicht. Also wie die Russen den ersten Menschen ins Weltall geschickt haben und dann die erste Kosmonautin auf dem Mond haben landen lassen und sowas alles. Wen würdest du in dieser Serie gerne besetzt haben?
So ein Name, der mir irgendwie sofort im Sinn war Olga Kurilenko. Ukrainische Schauspielerin, kennt man aus Ein Quantum Trost, Black Widow, aus dem Tom Cruise-Film Oblivion und ein paar anderen Sachen. Kann ich mir irgendwie in diesen Geschichten, die in For All Mankind erzählt werden, ganz gut vorstellen. Vielleicht als so eine Ausbilderin oder so bei den Kosmonauten. War der erste Name, den ich irgendwie im Sinn hatte.
Also in der heutigen Lage ist es natürlich fraglich, ob sie russische Schauspieler und Schauspielerinnen da besetzen werden. Von daher habe ich mich mal in Deutschland umgeschaut. Und der erste Name, über den ich gestolpert bin, ist natürlich Emilia Schüle, weil die ja Russlanddeutsche ist. Sie ist zwar mit 1 rübergekommen nach Deutschland und hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass ihr Russisch ein bisschen zurückgeblieben ist, aber sie jetzt Sprachkurse wieder belegt, um das wieder zurückzulernen. Das heißt, die wäre eigentlich ideal dafür. Sie hat ja auch schon in internationalen Serien mitgespielt, wie der Born Identity Serie. Und die andere, die kann kein Russisch, soweit ich das weiß, aber die würde ich einfach gerne in so einer Serie sehen, das ist Svenja Jung. Die spielt ja oft auch in so historischen Stoffen, ist also glaubwürdig in der Zeit. Ich würde da sofort abkaufen, dass sie dann die eine Astronautin ist, die da auf dem Mond landet. Also das fände ich irgendwie ganz schön. Sie war ja auch dann in dieser Spymaster-Serie. Da hat sie zwar dann eine Deutsche gespielt, aber das ist ja auch eine tschechische Serie. Also ich fände die da sehr, sehr passend in der Serie und würde mich immer freuen, wenn ich die mal wieder sehe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille.
Ja, hallo.
Ja, nachdem ich es letzte Woche vergeblich angekündigt habe, ist es jetzt diese Woche soweit und wir sprechen über The Sympathizer, die neue HBO-Serie, die bei uns bei Wow zu sehen ist, eine Verfilmung eines Pulitzer-Preis gekrönten Romans mit Robert Downey Jr. in multiplen Rollen, kann man mal sagen. Die Hintergründe da werden wir nachher aufklären. Und dann hatten wir ja gesagt, wir wissen noch nicht ganz, worüber wir sprechen. Und dann ist mir zu spät eine Serie untergekommen, über die wir dann nächste Woche sprechen. Nämlich irgendwie gab es eine Pressemitteilung, wo dann drinnen stand, dass bei RTL Plus die zweite Staffel von Dark Winds, wo ich die erste ja sehr mochte. Du fandst sie nicht ganz so gut.
Ja, aber ganz gut trotzdem. Ja.
Und Zahn McLaren sind wir hier der große Fanclub von. Und die startet schon oder läuft schon seit 2. April, also könnt ihr jetzt schon bei RTL Plus sehen. Ist mir zumindest nicht bei Ankündigung untergekommen, deswegen holen wir das nächste Woche nach. Diese Woche haben wir eingeschoben, weil ich irgendwie mitbekommen hatte, dass da so eine kleine Welle für die Serie entsteht. Rentierbaby, eine britische, ja, schwarze Komödie, Genre ist nicht ganz so genau zu fassen, auch darüber später mehr, die wir dann spontan noch geguckt haben und auch drüber sprechen wollen, weil ich finde, da gibt es einiges drüber zu erzählen. Das heißt, das ist diese Woche im Programm und ja, ich freue mich wie immer, dass ihr fleißig Sachen einschickt. Man muss aber dazu sagen, im Moment ist es bei mir so, dass ich wirklich zeitlich extrem eingebunden bin und wir jetzt nicht das, was wir sonst öfter mal gemacht haben, 5 auf einen Streich, 7 auf einen Streich oder sowas machen, wo wir dann mehr schauen. Das ist zeitlich im Moment nicht möglich bei mir. Wenn sich es ein bisschen mehr lichtet und spätestens im Vorlauf auf die Quartalspodcasts habe ich das natürlich immer im Auge. Da werden wir dann später drauf eingehen. Aber beginnen wollen wir jetzt mit The Sympathizer. Läuft seit dieser Woche bei Wow, kommt im Wochenrhythmus, also die Folgen laufen dann noch bis, ich glaube, 27. Mai bei uns in Deutschland. In den USA dann, wie gesagt, immer einen Tag vorher. Das ist so dieser typische HBO-Sonntagssendeplatz. Und ich habe ja eben schon gesagt, es ist die Verfilmung eines Pulitzer-Preis gekrönten Romans.
Ja.
2015 ist er erschienen, heißt auch The Sympathizer, im Deutschen der Sympathisant. 2016 gab es den Pulitzer-Preis und das ist der Debütroman von ihm gewesen. Und das ist gar nicht so häufig, dass Debütroman einen Pulitzerpreis kriegen. Ich glaube, dass der 16. oder so das gewesen ist, bis jetzt auch der letzte 2016 oder seit der keiner mehr. Der hatte damals eine ziemliche Welle gemacht.
Der hat auch einen Fortsetzungsroman davon geschrieben. Der kam, glaube ich, vor 2 Jahren.
2021.
Dann waren es 3 Jahre, wo diese Geschichte irgendwie nochmal weitererzählt wird. Bevor du mich fragst, ich habe es nicht gelesen.
Ja, habe ich mir fast gedacht in dem Fall.
Aber ich hatte davon gehört und ich kannte so grob die Geschichte davon. Also ich wusste so, worum es da geht. Ja, das war wirklich ein Buch, das eine richtige Welle gemacht hat. Zeit. Allerdings hier in Deutschland nicht so, ne? Also hier in Deutschland war es, meine ich, auf keiner Bestsellerliste. Nur in den USA, Großbritannien und auch in der asiatischen Herkunft in einigen Ländern, ja.
Das hat ja generell ein amerikanisches Thema, aber auch asiatisches, wie du eben schon gesagt hast, weil im Kern erzählt es nochmal vom Vietnamkrieg. Aber anders als wie wir es hier im Westen so kennen, wo ja alles sehr amerikanisch eingefärbt ist, was so Vietnamkriegsgeschichten betrifft, sondern das Ganze erzählt das aus vietnamesischer Sicht.
Ja.
Die Hauptfigur ist ein namenloser Captain. Er wird hier gespielt von Hoak Suande, der zuvor in Cowboy Bebop zu sehen war bei Netflix.
Ah.
Der hat da den Lin gespielt.
Okay, ja. Mir kam das Gesicht auch bekannt vor.
Genau, das ist so das Einzige, was man hier so kennt. Diese andere Skyserie, Last King of the Cross, die hat, glaube ich, in Deutschland kaum einer gesehen, wo er auch noch dabei gewesen ist. Und der ist ein Mitarbeiter der Sicherheitspolizei von Südvietnam, muss man sagen, Südvietnam war ja verbunden mit Amerika. Die haben dann gekämpft gegen die Befreiungsarmee, was so im Sprachgebrauch als Vietcong bezeichnet wird. Und was sich hier herausstellt, ist zum einen, dass der Captain ein Agent für die USA ist. Also er wird von einem Mann namens Claude, ein CIA-Agent, der ist eine der Rollen, die von Downey Jr. gespielt wird, angeheuert, ja, Geheimnisse der Sicherheitspolizei an ihn weiterzutragen. Wir sehen in der ersten Folge, wie er beim Verhör einer Spionin aus Nordvietnam zuschauen muss und sieht, wie die gefoltert wird, was ihm scheinbar nicht so zusagt. Der Grund dafür liegt darin, dass er nicht nur für die CIA spioniert, sondern in Wirklichkeit auch für den Vietcong arbeitet.
Ja, genau.
Also ein Triple-Agent.
Ja, genau, ein Dreifachspion. Ja.
Jetzt könnte man sagen, diese Serie ist ein Agenten-Thriller. Die Serie hat auch was von einem Agenten-Thriller, gerade so in den ersten Folgen, aber schlägt tonal auch noch ganz andere Dinge an, weil wir begleiten dann diesen Captain und dann bekommen wir schon in den ersten Folgen immer als Richtlinie eingeblendet, wie viel vorher vorm Fall von Saigon das ist. Das war am 30. April 1975. Da ist dann Saigon ja von den Nordvietnamesen eingenommen worden. Dann gab es eine große Flucht, beziehungsweise hier in der Serie ist es schon so, dass am Anfang sehr, sehr viele Amerikaner schon weg sind, weil das schon absehbar war, dass sie die Stadt nicht halten können. Der Claude, der Agent, ist halt einer der wenigen, der noch da ist. Und der bereitet dann ja für die Getreuen die Evakuierung in die USA vor, was so ein bisschen gerade aktuelle Parallelen hat mit der Geschichte in Afghanistan, ne? Was aber ja schon in dem Buch war, was natürlich weit vorher da gewesen ist.
Ja.
Und dann flieht der Vorgesetzte von dem Captain, der General, wird gespielt von Thorn Lee, nach Amerika. Und eigentlich will der Captain nicht mit, aber ihm wird gesagt, dass er das doch machen soll und dort in Amerika weiter ein Auge auf den General haben soll und seine Spionagetätigkeit fortsetzen soll und weiter immer seine Beobachtungen in Geheimbotschaften, ja, nach Vietnam schicken soll. Und dann wird es eine Immigrationsgeschichte teilweise, wo es dann natürlich auch darum geht, wie asiatische Einwanderer in den USA behandelt und vor allen Dingen komisch beäugt werden. Und dann gibt es aber noch in diesem Verlauf der Geschichte, 7 Folgen sind es wie gesagt, alle so knapp eine Stunde lang, noch einige andere Aspekte. Also Robert Downey Jr. ist wie gesagt in mehreren Rollen da. Er spielt hier neben diesem CIA-Agenten noch einen Professor für Orientalistik. Er spielt einen konservativen Kongressabgeordneten.
Ja, und einen Filmregisseur.
Und dieser Filmregisseur wiederum dreht gerade einen Vietnam-Film.
Genau, und diese namenlose Hauptfigur wird dann quasi so eine Art Advisor,
genau,
für diese Produktion, weil der kommt ja von da und der soll dann nochmal so ein bisschen sagen, haut es denn so hin, was wir hier machen.
Genau, und er versucht dann natürlich irgendwie mehr den vietnamesischen Blick einzubringen, versucht immer den Regisseur dazu zu bewegen, den Vietnamesen doch auch Sprechrollen zu geben und so, und der will davon aber immer gar nichts wissen. Und es ist, glaube ich, ziemlich auffällig, dass dieser Film stellvertretend für Apocalypse Now steht. Soll, ne?
Ja, und Platoon. Über diese ganze Geschichte will ich nachher ausführlich reden. Aber so mal ganz kurz gesagt, dieser Film wirkt auf mich so ein bisschen, als wäre tatsächlich Apocalypse Now gemeint, weil es scheint ja irgendwie um den Zerfall von so einer Ami-Truppe zu gehen. Aber Downey Jr. spielt diesen exzentrischen Regisseur halt so, wie ich mir Oliver Stone an einem Filmset vorstelle. Also es ist so eine Mischung aus Platoon und Apponau, ja.
Im englischen Wikipedia steht, die Figur würde auf Francis Ford Coppola basieren. Ja. Also das wäre dann Apocalypse Now. Mir ist zumindest keine wirkliche, definitive Bestätigung darunter gekommen, dass es so sein sollte.
Ich glaube, das ist eine Satire auf allgemein darauf, wie Amerikaner den Vietnamkrieg adaptieren in Film- und Romanform. Ich glaube, darum geht's da. Also, dass die Amerikaner sich ja selber gerne als die Verlierer dieses Kriegs darstellen, die dann mit Traumata nach Hause zurückkamen, was für einen Vietnamesen am Set etwas seltsam wirkt, der sich doch denkt, ey, ihr wart doch in meinem Land und habt da alles kaputt gemacht.
Ja, ist ganz interessant. Der allererste Moment der Serie ist eine Texteinblendung. Da steht, dass ein Krieg zweimal gefochten wird. Einmal auf dem Schlachtfeld und einmal in der Erinnerung.
Ja, natürlich, genau.
Was dann ja auch schon zeigen soll, dass der Blick auf den Vietnamkrieg, den wir kennen, einigermaßen verzerrt ist. Weil er halt in der Erinnerung von den Amerikanern erzählt worden ist. Was ja eigentlich ein bisschen komisch ist, weil normalerweise wird ja Geschichte von Siegern geschrieben, wie es so schön heißt. Die waren ja hier die Verlierer, aber haben es trotzdem geschafft. Eben über so Sachen wie Film und so ihre Geschichte davon zu erzählen. Ja, und das ist so das Konzept des Ganzen. Ganz interessant ist, Showrunner des Ganzen ist Park Chan-wook, der südkoreanische Regisseur, der unter anderem Oldboy inszeniert hat. Und Oldboy wiederum hat der Nguyen gesagt, sei eine der Hauptinspirationen damals gewesen, als er den Roman geschrieben hat. Das ist irgendwie ganz amüsant. Park Chan-wook inszeniert auch die ersten drei Folgen selber. Dann gibt er weiter unter anderem an Fernando Meirelles, den wir gerade bei Sugar hatten als Regisseur. Der hat Folge 4 inszeniert und die letzten drei Folgen hat dann Mark Manden inszeniert, der unter anderem Utopia, also diese britische Version, inszeniert hat.
Man sollte nochmal sagen, Meirelles ist vor allem für City of God bekannt, falls ihr jetzt schon Sugar die Folge nicht gehört habt. Ja, Park Chan-wook, interessant. Das ist einer der großen exzentrischen Regisseure der letzten 20, 30 Jahre. Ich habe immer das Gefühl, das ist der Name, den man mit dem südkoreanischen Kino assoziiert, das ja die letzten 20 Jahre eine neue Bedeutung auch international erfahren hat. Immer mehr südkoreanische Geschichten landen hier im Westen und werden auch sehr gut besprochen. Wir hatten ja Parasite, den Oscar-Gewinner vor ein paar Jahren von Bong Joon-ho. Und ja, Park Chan-wook hat, du hast ja gesagt, Oldboy, aber er hat zum Beispiel auch Sympathy for Mr. Vengeance, Die Taschendiebin und Durst inszeniert. Das sind alles sehr exzentrische, sehr brutale Filme, die aber sehr unkonventionell sind, sehr aufregend, sehr anders, als man das sonst aus dem Kino kennt.
Was ich schon wieder komplett vergessen hatte, war, dass Park Chan-wook auch bei Die Libelle alle Folgen inszeniert hat. Das ist ja diese Jean Le Carré-Verfilmung gewesen, die ja auch unfassbar stylisch gewesen ist. Florence Pugh in der Hauptrolle. Da weiß ich noch, dass sie ein ganz bestimmtes Farbschema für die Klamotten hatten, der sich dann immer von ganz bunt bis je länger die Geschichte vorangeschritten ist, dann so in Brauntöne und so verwandelt hat. Also der hat schon ein ziemliches visuelles Gespür, muss man sagen.
Ja, genau. Der findet ungewöhnliche Bilder. Und dieser Vergleich zu Libelle ist deshalb interessant, weil als der Roman damals erschien, es teilweise da auch Vergleiche zu Le Carré gab. Das hat sich jetzt mir von der Verfilmung her aber nicht erschlossen. Also du hast zwar gesagt, so ein bisschen Spionage-Thriller ist da ja mit drin, aber das wäre für mich hier nicht das Hauptgenre.
Ich glaube, was ich so über das Buch gelesen habe, ist das auch nicht so gewesen. Das müsste tonal jetzt wirklich verändert, total verändert gewesen sein, weil das hier ist mehr am Ende eine Satire. Das beginnt vielleicht wie eine Agentengeschichte, aber aller spätestens in Episode 4 ist es ganz klar, dass es eine Satire sein soll.
Ja, also man muss dazu auch sagen, das fängt ja bei der Entscheidung an, Robert Downey Jr. 4 verschiedene Rollen spielen zu lassen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das auf etwas fußt, was im Roman stattfindet, ob die Weißbrote für den alle gleich aussehen. Ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht. Das scheint eine bewusste eigene Entscheidung von denen gewesen zu sein.
Ja, weil in dem Moment, in dem ich das mache, breche ich ja schon mit der vierten Wand automatisch. Insbesondere, weil jetzt halt nicht irgendeiner vier Rollen hat, sondern halt einer der größten amerikanischen Filmstars aktuell, ne? Also sein Oscar für Oppenheimer, den er nun gerade hat, mal hin oder her, Robert Downey Jr. ist einer der Namen Hollywoods zurzeit. In dem Moment, in dem ich das mache, weiß ich, dass ich die Realität auch ein bisschen aufbreche. Und ein bisschen ist gut. Also das hier ist Metafernsehen, kann man vielleicht direkt mal sagen. Das ist durchweg selbstreferenziell und du hast jetzt satirisch gesagt, aber sind da Stilmittel drin, die bewusst dich als Zuschauer auch immer ein bisschen rausreißen. Das ist keine Serie, wo du immersiv reingezogen wirst, sondern da gibt's irgendwie Rück- und Vorblenden, da gibt's Erzählerstimmen, da gibt's vierte Wandbrüche, dann hast du halt Downey Jr. in sich rollen. Das ist Metafernsehen.
Downey Jr. ist ja auch einer der Produzenten des Ganzen.
Chan-wook auch, ne?
Ja. Und ich habe zwischendurch immer mal gedacht, und das machen wir normalerweise als Kritik an einer Serie oft, dass man das Gefühl hat, dass verschiedene Schauspieler in verschiedenen Serien spielen. Downey Jr. ist in einigen Rollen extrem am überzogen spielen, extrem am chargieren.
Ja, ja, auf jeden
und
Fall.
Und ist dann wirklich total satirisch. Die Hauptfigur aber, der Captain,
der ist ein Straight Man.
Der spielt wirklich, als ob er in einem Agenten-Thriller drin ist. Also das sind durch die Figuren halt eigentlich komplett andere Serien. Das ist eine ganz, ganz ungewöhnliche Mischung, an die man sich erstmal gewöhnen muss.
Kann man sagen, der Hauptdarsteller spielt einen Charakter und Downey Jr. spielt Karikaturen?
Ja, das finde ich, kann man sehr gut sagen.
Das ist es ja eigentlich, ne? Und ja, mir fehlt leider der Vergleich zum Roman. Ich würde den echt gerne mal lesen. Was die Serie auch ein bisschen befeuert hat. Ich finde teilweise, was da inhaltlich drin steckt, sehr interessant. Soll ich die Katze mal schon aus dem Sack lassen?
Ja.
Ich bin sehr unglücklich mit dieser Serie insgesamt. Ich hätte die gern gemocht, sage ich mal so. Ich fand die erste Folge zum Beispiel richtig gut. Da habe ich gedacht, ey, das könnte was werden. Aber dann hat mich das irgendwann angefangen, ein bisschen zu nerven. Und ich weiß auch nicht, ob das, was sie so angestrebt haben zu tun, ob das für mich landet oder ob das nicht eigentlich daneben geht oder übers Ziel hinausschießt.
Das ist lustig, weil ich glaube, wir haben hier wirklich komplett die andere Sicht. Nicht, weil ich diese Serie jetzt super toll finde, also die Kritiken sind ja alle überragend, also in den Chorus stimme ich jetzt auch nicht ein, aber zum Beispiel, ich bin mit dieser Serie ganz, ganz schwer warm geworden. Ich bin da am Anfang überhaupt nicht reingekommen. Du hast ja eben schon gesagt, es gibt Zeitsprünge hin und her. Und gerade in der ersten Folge fand ich das sehr, sehr anstrengend, weil es dann ja Rückblenden in Rückblenden gibt. Und da war ich nicht so ganz sicher, ob das jetzt nicht ein bisschen den Bogen überspannt. Ich war sehr desorientiert am Anfang, bin überhaupt nicht in die Serie reingekommen, war nach 3 Folgen ziemlich genervt von dem Ganzen. Das ist ja auch insofern noch rückblendend. Die Klammer der Serie ist ja, dass der Captain mittlerweile in Gefangenschaft der Nordvietnamesen ist und dort gezwungen wird, seine Erinnerungen, seine Biografie sozusagen aufzuschreiben, zu Papier zu bringen. Und darüber hinaus wird es dann immer zurückgesprungen. Das ist so ein bisschen, und ich glaube, so ist es auch gemeint, als ob dieser Captain das Drehbuch zu dieser Serie gerade aktuell schreibt. Und da war ich am Anfang nicht glücklich mit. Ich habe dann nach 3 Folgen aufgehört, habe dann am nächsten Tag mit Folge 4 weitergemacht und Folge 4 ist so die erste, die sehr, sehr offen die Satire aufnimmt. Da geht es darum, dass der halt am Set von diesem Hollywood-Film als Berater unterwegs ist. Und da habe ich so kurz gedacht, ah, guck mal, Robert Downey Jr. macht nochmal Tropic Thunder.
Ja.
Nur, dass er hier jetzt nicht mitspielt, sondern den Regisseur spielt. Und die Folge fand ich ultra witzig. Die hat natürlich den simpelsten Humor. Sagen wir mal so, die anderen Folgen sind eher hintersinnig, die hier ist offensiv witzig. Aber in dem Moment hat die Serie mich dann gepackt, weil da war ich drinne, da hatte ich jetzt verstanden, okay, das wollt ihr mir jetzt hier erzählen. Da habe ich auch erst zum ersten Mal so richtig kapiert, warum alle Kritiken von Satire schreiben. Und dann konnte ich mich mehr auf das Ganze einlassen. Du wiederum bist bestimmt von Folge 4 abgeturnt worden, oder?
Es geht. Ich würde das mal so beschreiben, die ist teilweise sehr witzig. Das stimmt, die hat Momente, die wirklich lustig sind. Ich finde, der Regisseur ist von den 4 Personas vielleicht die Rolle, in der Robert Downey Jr. am besten ist. Du hast ja vorhin gesagt, in einigen chargiert er sehr. Das ist wahrscheinlich die, in der er fast am härtesten chargiert. Gleichzeitig hatte ich irgendwie das Gefühl, er hatte mit der Rolle am meisten Spaß. So ein bisschen diesen exzentrischen Regisseur zu machen, das lag ihm. Das vielleicht kennt er solche Leute und wusste ungefähr, wen er da nachäfft.
Ja, die 2 anderen Rollen, dieser Politiker und der Professor, die sind relativ klein. Die andere größere Rolle von ihm ist halt dieser CIA-Agent. In der Rolle sieht er aus wie James Caan, finde ich. Verblüffend ähnlich. Die hat ihm, glaube ich, nicht so viel gegeben. Da wusste er nicht so genau, in welche Richtung er das drehen soll. Hier war ihm klar, dass er das wirklich total überziehen kann und da hat er wirklich frei aufgespielt.
Also ich sag mal so, ich habe bei der Folge auch ein paar Mal gelacht. Aber was da an satirischem Gehalt und an Kommentar zur US-Filmindustrie und zur Aufarbeitung des Vietnamkriegs am Ende tatsächlich drin ist, finde ich fast ein bisschen dümmlich. Deswegen würde ich den Roman gerne mal lesen, ob der irgendwas Intelligentes zu sagen hat, weil die Serie, und das ist mein Hauptproblem damit, wenn du halt eine Satire auf 7 Stunden drehst, dann solltest du irgendwas Interessantes zu sagen haben. Und ich habe hier nicht wirklich was Interessantes drin gefunden. Das Oberthema ist ja eigentlich Identität. Identitätsbildung, der Vietnamese, der Kommunist reist ins Land des Kapitalismus und da gibt es einen Clash der Ideen, der Identitäten. Das ist ja das, was hier quasi als Oberthema stattfindet.
Ja, es geht ja auch darum, dass er mit ansieht, wie die anderen alle diese ja, kapitalistische Weltanschauung umarmen, wie sie sich da in den USA versuchen einzugliedern, einzuleben, eine neue Existenz aufzubauen und er eigentlich halt immer noch so hin und her gerissen ist, weil er doch dem verbunden ist, was er da aus Vietnam noch hat.
Richtig, aber auf seiner Ebene, auf der Protagonistenebene, ist das eigentlich ein Charakterdrama, wo er mit diesen Dingen konfrontiert ist. Dadurch, dass dann aber die amerikanische Seite so grotesk überzeichnet wird, verliert dieses Drama völlig an Gewicht, weil ich bin kein Vietnamese, aber zu diesen Quatschköpfen da möchte ich auch nicht gehören. So, das funktioniert für mich auf der Ebene schon mal nicht. Und dann ist halt das zweite Problem, gerade auch bei dieser Filmfolge, wenn eure einzige Aussage dahinter ist, amerikanische Kriegsfilme handeln halt von Amerikanern, ja dann herzlichen Glückwunsch. Keine tiefschürfende Erkenntnis.
Ja, also die kritisieren halt, dass das Ganze so ein bisschen, nicht das Ganze, aber so die vietnamesische Lebensweise simplifiziert. Das sind halt die bösen Charlies, die da aus dem Dschungel auftauchen und alles abknallen. Und es geht ja aber auch nicht nur darum, was die Filme sagen, sondern auch, wie, sagen wir mal, beratungsresistent sie bei dem Machen dieser Filme sind.
Ja, das ist richtig. Das, was eigentlich absurd ist, ist, dass sie ihn überhaupt als Berater dazu holen, wenn es ihnen dann halt eh egal ist,
genau,
was er sagt. Ja klar. Dennoch, er kommt da halt in diese Quatschfabrik USA, wo alle irgendwie Knalltüten sind. Und dann kommt er an so ein Filmset, wo nur Vollidioten und irgendwie spinnerte Visionäre rumlaufen und fühlt sich da verloren. Und ich saß da die ganze Zeit und dachte, ja, in einzelnen Szenen ist das mal witzig. Und manchmal führen sie so chauvinistische Amis auch ganz gut vor. Aber 7 Stunden für das bisschen, was ihr da am Ende erzählt? Nee, finde ich nicht. Und dann ist halt das andere Problem, dass diese Serie ja gar nicht in den Bereich kommen kann, in dem sie anfängt, wirklich Sozialsatire zu sein, wirklich Gesellschaftssatire zu sein, weil sie die ganze Zeit damit beschäftigt ist, jedes Metastilmittel, das die Filmwelt kennt, irgendwie unterzubringen. Und das fand ich nicht immer geglückt. Diese zig Vor- und Rückblenden, dieses Hin- und Hergespringe, diese, wie du schon sagtest, Ebene Downey Jr. als so eine Art unzuverlässiger Erzähler, was da auch drin ist.
Der Captain aber auch als unzuverlässiger Erzähler.
Der Captain selber auch. Wozu das dann alles? Wenn ich nach jeder Folge mich frage, wie viel von dem kann ich denn jetzt überhaupt für bare Münze nehmen und wie viel davon ist nur, etwas böse gesagt, eine Spielerei von Park Chan-wook und seinen Autoren, die mal ausprobieren wollen, was alles so geht, wie soll ich mich dann da richtig reinfinden? Und am Ende ist das an mir vorbeigelaufen.
Man muss ihnen fairerweise zugestehen, dass sie bewusst zugeben, dass sie einen unzuverlässigen Erzähler haben. Es gibt eine Folge, wo er verwundet worden ist und dann schon am Anfang der Folge sagt, er kann sich an Sachen nicht erinnern, deswegen verzeiht, dass das so ein bisschen verhackstückt ist, was ich jetzt erzähle, dass es hier so ein bisschen lückenhaft ist. Aber ja, das stimmt schon. So ein richtiger Fluss kommt bei dieser Serie nicht auf, weil du vor allen Dingen halt diese ganzen Genres da zusammen mixt. Thriller, Action, Drama, also da sind natürlich auch Geschichten mit den anderen Figuren, also dieser General, der da in den USA davon träumt, dass er wieder zurück an die Macht kann in Vietnam und dann irgendwie da zurück will und hofft militärisch da wieder eingreifen zu können. Es geht dann um die Tochter von dem General, die versucht ins Showgeschäft einzusteigen, gegen den Willen natürlich ihrer Eltern. Das will schon ein bisschen auch was erzählen, wie es Menschen geht, die ihrer Heimat entrissen worden sind, wie die ältere Generation Probleme hat, davon loszulassen, die jüngere Generation wiederum aber ein neues Leben beginnen will. Du tust ja sehr ein bisschen unrecht. Ich finde, die hat schon einiges zu sagen. Sie sagt es aber vielleicht nicht immer so deutlich.
Einigen wir uns mal darauf, dass da an sich auf dem Papier vielleicht viel drinsteckt oder dass zumindest vieles irgendwie so angerissen wird. Aber, und das ist etwas, was die Gefahr ist bei jemandem wie Park Chan-wook, der so ein starker Stilist ist, dessen Kino sich irgendwie auch über einen Wiedererkennungswert und über einen bestimmten Stil definiert. Das führt irgendwann dazu, dass du Geschichten oder Szenen auf eine Art und Weise baust, weil du das halt so machst, weil du für sowas halt bekannt bist. Und das war eine Serie, bei der ich das Gefühl hatte, dass sie sich sehr anstrengt, besonders zu sein und ausgefallen zu sein. Das führt aber manchmal zu Ideen, die ich, sorry, einfach bescheuert finde. Robert Downey Jr. in dieser Vierfachrolle ist für mich nicht aufgegangen. Für mich hatte das was von Karneval.
Das Problem bei dem Ganzen ist, Park Chan-wook hat ein Interview dem Hollywood Reporter gegeben. Da hat er erzählt, warum Robert Downey Jr. 4 Rollen spielt. Und er hat dann erklärt, ich finde, das muss man hier an dieser Stelle auch sagen, was er gesagt hat, dass die Figuren, die Downey Jr. spielt, stellvertretend für den amerikanischen Imperialismus stehen. Ja, ja. Also Amerika, das über Geheimdienste sich in andere Länder einmischt, über die Politik sich in andere Länder einmischt. Dann ist dann halt, was wir schon gesagt haben, Hollywood, die Meinungsbildung prägen und dann ein Professor und so. Das klingt erstmal, wenn du das liest, super interessant. Aber ich habe dann während des Schauens gedacht, wenn du mir nicht erklärt hättest, dass das so sein soll, hätte ich das von alleine verstanden. Und ich glaube, ich hätte das nicht unbedingt verstanden. Ich hätte das vielleicht mir dann irgendwann am Ende zusammensetzen können. Okay, ja, das sind so ein bisschen Sachen, wie die USA mit anderen Ländern umgehen. Okay, aber dann wurde im gleichen Interview, meine ich, auch gesagt, dass in der letzten Folge, in Folge 7, es eine Szene gibt, die erklärt, warum Robert Downey Jr. diese ganzen Rollen spielt.
Die gibt es auch.
Die gibt es auch. Die habe ich dann auch gesehen. Dann habe ich aber gedacht, nachdem ich diese Folge gesehen habe, das schwächt eigentlich das Ganze noch, was ihr damit machen wollt. Weil für mich funktioniert das in dem Moment nicht mehr, weil nach dieser Szene hatte ich das Gefühl, okay, jetzt wird aber alles total unzuverlässig, was er hier erzählt im Nachhinein.
Kann ich alles verstehen. Für mich ist hier das Problem, Downey Jr. spielt nicht vier Charaktere oder vier Karikaturen, was ich am Anfang gesagt habe. Der spielt Ideen, der spielt Konzepte, der spielt Sachen, die die Macher sagen wollen. Das ist das, was ich hier mit Metafernsehen meine. Hier sind eigentlich alle Stellvertreter für etwas. Die Serie hat auch eine große Motivlage, die nicht ansatzweise so clever ist, wie die denken. Die bauen zum Beispiel das Doppelbödige von allen Elementen im Leben dieser Hauptfigur. Er ist ein Dreifachagent, er ist ein Kommunist im Land des Kapitalismus, er ist, glaube ich, auch halb Vietnameser, halb Franzose, das ist auch noch so eine Sache. Einer seiner besten Freunde ist Kommunist, der andere ist ein Soldat aus dem Süden. Weißt du, was ich meine? Also, die Serie arbeitet die ganze Zeit mit so einem Binärsystem. Und ich habe das Gefühl, die denken, dass sie da richtig schlau mit sind, sind sie aber eigentlich gar nicht so wirklich. Sie stellen einfach nur zwei Sachen nebeneinander und machen damit nix die meiste Zeit. Und das ist hier für mich ein bisschen das Problem. Das, was da an Ideen drinsteckt, amerikanischer Imperialismus, ist interessant anzusprechen, weil das etwas ist, das in westlichen Geschichten oft verloren geht. Dass eben die Amerikaner nicht die Protagonisten im Vietnamkrieg waren. Das Ding hieß ja auch Vietnamkrieg. Dass Geschichten, die hier im Westen erzählt werden, selbst dann, wenn sie sich auf Personen einer anderen Kultur beschränken, wie jetzt gerade Shogun die Serie, immer eine westliche Perspektive auf diese Welt sind. Alles schön und gut, alles wunderbar. Aber wenn das halt am Ende darauf hinausläuft, dass die ausführende Klasse, die Leute, die man da kritisiert, eigentlich alle nur Iron Man mit einer bescheuerten Frisur sind.
Oder einer komischen Nase.
Ja, so what? Okay, ich bin mir sicher, komische Spinner haben sie in Vietnam auch. Das sagt mir jetzt nichts. Da finde ich, sie verlieren sich in diesem Metasumpf, sie verlieren sich darin, mit Erzähltechniken herum zu experimentieren, die selten einen Mehrwert für mich haben. Und sie verlieren das, was eigentlich das Fleisch dieser Geschichte ist, ziemlich oft aus den Augen, um drei narrative Twists aneinander zu reihen.
Während du erzählst, ist mir jetzt gerade eine Idee gekommen, ich werfe die jetzt einfach mal in den Raum.
Bitte.
Könntest du dir vorstellen, dass diese vier Downey Jr. Rollen, der halt Karikaturen spielt, einfach eine Umdrehung von dem ist, was Hollywood halt über Vietnam erzählt, dass da die Vietnamesen vor allen Dingen Karikaturen sind?
Eine gute Frage. Ich hatte mich am Anfang gefragt, als ich gehört habe, dass der mehrere Rollen spielt, ob die Aussage dahinter so eine Art Antirassismuskritik ist. So dieses alte Klischee, dass für Westler in Asien alle Menschen irgendwie gleich aussähen und dann machst du das, indem die Westler alle vom selben Typen besetzt werden. Das scheint es aber nicht wirklich zu sein. Das wäre vielleicht sogar noch witziger gewesen irgendwie. Mich stört daran auch, dass das jetzt eine Serie ist, die kritisiert, dass Vietnamkriegsgeschichten in Amerika immer nur aus amerikanischer Perspektive erzählt werden. Und ich in dieser Serie und in ihrer Rezeption einstimmig großes Lob für Robert Downey Jr. lese. Und der durch seine Auftritte, dadurch, dass das ja auch so heraussticht, dass er so viele Rollen spielt und so weiter, der ja eigentlich die Leute an die Wand drückt, deren Geschichte hier hätte erzählt werden sollen. Also selbst da finde ich, dass sie irgendwie nicht so richtig einen Punkt machen. Und du hast vorhin Tropic Thunder erwähnt mit Downey Jr., der als Kriegssatire und als Kriegsfilmsatire tausendmal hintergründiger ist als das hier. Der natürlich, klar, aus amerikanischer Perspektive erzählt, das weiß ich, aber der hat tatsächlich mehrere Sachen zu sagen. Der ist tatsächlich vielschichtig darin, wie die Figuren aufgeteilt sind. Unter anderem Downey Jr. mit dem Blackfacing oder die Jack Black-Figur, die da rumläuft, oder Tom Cruise als Produzent. Tropic Thunder ist allein schon besser, weil es spezifischer ist. Und hier ist irgendwie alles so ein bisschen und nicht so richtig und immer alles Meta und dreifacher Boden und du weißt nie so richtig, wem du was abnehmen kannst und was stimmt wirklich. Ey, wenn ich 7 Stunden Fernsehen gucke und mich die ganze Zeit frage, was von dem, was ich sehe, stimmt denn sozusagen überhaupt? Das gibt mir nichts. Da bin ich vielleicht einfach nicht der Typ für.
Ja, ich weiß auch nicht, ob man vielleicht das als Amerikaner noch anders wahrnimmt, diese Serie, weil es ist ja schon auffällig, wie gut die meisten Kritiken von professionellen Kritikern sind. Ich glaube, beim Publikum ist sie auch nicht so überragend angekommen. Ich finde es jetzt auch hier schwierig, eine Empfehlung abzugeben, weil die Serie kann manchmal sehr sperrig sein und jetzt so, wenn sie im Wochenrhythmus startet, ist es, glaube ich, wirklich schwer, da reinzukommen. Ich würde definitiv sagen, weil es halt so war, wie ich es wahrgenommen habe. Man sollte, wenn man Interesse dran hat, die 4. Folge auf jeden Fall angucken.
Ja, da kippt es halt.
Da kippt es halt und danach kann man, glaube ich, mehr verstehen, ob man Lust hat auf diese Geschichte. Ich finde, am Ende gibt es noch ein paar interessante Wendungen. Also ich finde die nicht ganz blöd.
Naja, gut, ganz blöd habe ich ja auch nicht
gesagt. Nein, nein.
Natürlich hat die auch Momente, die, also anders als du, ich fand zum Beispiel die 1. Folge hat, da werden diese Themen ja aufgemacht und da hatte ich noch das Gefühl, da gibt es ein Versprechen, dass da mehr kommt, als dann kam. Und du hast vollkommen recht, in den letzten 2 Folgen wird auch diese Hauptfigur endlich mal ein bisschen klarer weiterentwickelt. Da passiert ein bisschen was mit dem. Es ist nicht alles schlecht, aber es ist nicht so meins.
Ich finde sie oberer Durchschnitt bis zufriedenstellend gut. Komischerweise haben mir gerade die Folgen von Park Chan-wook nicht so gut gefallen, weil der wirklich so diese Übergänge immer produziert, die ich nicht so unbedingt mag. Also da wird dann aus einer glühenden Zigarette eine Bombenexplosion, glaube ich, war es. Und solche Sachen baut er da immer mal wieder ein. Das fand ich ein bisschen zu konstruiert.
Ja, genau, aber das meine ich. Das ist halt ein Stilist, ja, der stilisieren muss, weil sonst weiß der gar nicht, was er tut. Darüber definiert der sich sozusagen. Und wenn es so ein Selbstzitat wird, wird es irgendwann schwierig.
Ja, und das Komische ist halt, dass es mir besser gefallen hatte, sobald Park Chan-wook raus war. Was jetzt nicht eine Kritik an seiner Regie unbedingt sein muss. Ich fand, die Geschichte wird dann einfach interessanter. Aber auch ich bin mir nicht sicher, ob ich über die Schwelle hinausgekommen wäre, mehr als die 3. Folge zu gucken, wenn wir nicht einen Podcast gemacht hätten. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich weitergeschaut habe. Überragend fand ich es auch nicht, aber es ist eine definitiv interessante Serie, über die es viel zu erzählen gibt. Und ja, wenn ich die Zeit hätte, würde ich tatsächlich auch mal ins Buch reinlesen. Machst du das noch, Michael?
Ich denke schon. Ich finde es schon interessant. Und ja, mal gucken, vielleicht funktioniert dieser Meta-Ansatz in einem Roman auch besser. Das kann ja durchaus sein. Vielleicht ist er da auch nicht so drin.
Und ich bin mal gespannt, wenn die Serie jetzt ein Erfolg werden sollte, bei den Kritikern scheint es ja zu sein, ob sie dann halt auch die Fortsetzung von ihm, also The Committed, auch noch verfilmen wollen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, weil das ja direkt dann ansetzt. Ich glaube, da geht dann der Protagonist nach Paris und gerät da irgendwie in die Kriminalität oder irgend sowas. Mal schauen. Interessant, aber ich habe mir dann doch ein bisschen mehr versprochen von. Lass uns rübergehen zu Rentierbaby oder Baby Reindeer, wie es im Original heißt. Die ist letzte Woche Donnerstag gestartet bei Netflix. 7 Folgen, dieses Mal relativ kurz. Die längste ist 45 Minuten. Ich glaube, die kürzeste ist 25 Minuten. Also im Schnitt geht so knapp über eine halbe Stunde pro Folge aus. Und auch das ist eine Serie, wo man sagen muss, die mixt Genres relativ fleißig, hat was von Thriller, hat was von Psychodrama, hat was von schwarzer Komödie, da steckt auch alles drin. Ist eine Serie, die von einem schottischen Comedian namens Richard Gadd gemacht worden ist, basierend auf einem Ein-Mann-Bühnenstück, das er aufgeführt hat. Und das wiederum basiert auf wahren Erlebnissen, die er hatte.
Ja, er spielt sich jetzt ja auch selbst.
Ja, sich selbst, er spielt eine...
Naja, also ja, er spielt ja das, was er erlebt hat, hier genau, sozusagen fiktionalisiert nach.
Also er hat in Interviews gesagt, dass das, was passiert ist, schon länger her ist, dass er jetzt ein ganz anderer Mensch ist und sich jetzt für diese Serie sozusagen wieder in den Menschen zurückversetzen musste, der er damals mal gewesen ist. Deswegen ist es jetzt nicht er selber, aber es hat schon sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Er musste auch einiges verändern aus Grund von Personenschutzgründen und sowas alles. Aber er spielt hier einen Komiker namens Donny und der arbeitet in einem Pub. Und eines Tages kommt da eine Frau in den Pub, verheult rein, ist total am Boden und er hat Mitleid mit ihr. Er sagt ihr, ob sie einen Tee haben will. Er lässt ihr das Geld dafür und dann freundet er sich mit dieser Frau an. Er findet die ganz nett. Er findet es ganz am Anfang ganz toll, dass sie so fasziniert von ihm ist, weil er so ein bisschen nach Anerkennung sucht, muss man sagen, weil er als Komiker eigentlich ein Reinfall ist bisher und auch ansonsten in seinem Leben nicht viel hat. Und dann wird das Ganze aber irgendwann obsessiv, nämlich diese Martha, es stellt sich raus, ist eine verurteilte Stalkerin, die schon Politikern und Anwälten und was weiß ich alles nachgestellt hat und nun Donny zu ihrer neuen Obsession macht und ihn dann mit E-Mails bombardiert. Und das vielleicht schrägste Detail an dem Ganzen ist, dass in den ganzen E-Mails am Ende immer steht "Sent from my iPhone" und er dann sagt, ich habe nie ein iPhone bei ihr gesehen. Also sie schreibt dann halt ihre Sachen und schreibt dann "Sent from my iPhone" runter, weil sie halt suggerieren will, dass sie eine erfolgreiche, vermögende Anwältin ist und dann sagen will, guck mal, ich kann mir ein iPhone leisten.
Genau.
Dann geht es darum, wie er halt versucht, sie loszuwerden, wie sie immer einnehmender wird. Aber das ist eigentlich nur die Hälfte der Geschichte. Im Verlauf dieser Geschichte, und ich finde, da sollten wir nicht unbedingt verraten, worauf es hinausläuft, wird ein Detail aus der Vergangenheit von Donny ans Tageslicht gebracht.
Ja, ja, genau.
Das sehr traumatisierend ist. Also es gibt auch mindestens eine Folge, wo ein Warnhinweis am Anfang vorsteht. Und diese Serie ist so vielleicht so eine Innenbetrachtung von dem Richard Gett von sich selbst. Also das Interessante an dieser Serie ist, dass so eine Stalker-Geschichte natürlich relativ klar macht, wer böse ist und wer der Gute ist. Aber der Gett interessanterweise, obwohl er ja eine Version seiner selbst spielt, sich nicht irgendwie als, sagen wir mal, Heiligenfigur inszeniert, sondern ihn wirklich auch mit Brüchen und Problemen zeigt und auch seine Figur für Kritik offen lässt. Und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Also was noch da reinspielt, zum Beispiel, er hat dann irgendwann ein Date mit einer Transfrau namens Terry, wird gespielt von Nava Mao. Auch das wieder so ein Ding. Er selber ist sich über seine Sexualität nicht ganz im Klaren, hat aber dann sich bei einer Internetplattform für Dates mit Transfrauen angemeldet und gibt sich da aber auch wieder als jemand anderes aus. Also er nimmt da eine andere Identität an, gibt einen anderen Namen vor, gibt einen anderen Beruf vor und sowas
alles. Benimmt sich anders.
Genau, ja. Und spielt da dann halt auch etwas vor, was natürlich auch nicht ganz die feine englische Art ist. Und diese ganzen Aspekte knallen dann über diese 7 Folgen zusammen. Und in Großbritannien gab es letzte Woche ziemlich euphorische Kritiken, weswegen ich gesagt habe, lass uns mal drüber sprechen. Und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, Michael, wie die Serie dir gefallen hat. Hast du auch alles schon gesehen?
Ja, das ist eine Serie, die binget man. Die ist extrem bingebar. Die hat ein schnelles Tempo. Die Übergänge von den Folgen sind sehr flott. Da wird immer sehr schön irgendwie rübergeleitet. Und das ist eine interessante Serie, weil sie ja schon auch witzig ist. Also schon sehr schwarzen Humor hat.
Ja.
Aber extrem düster sein kann. Und wirklich, du hast es ja gesagt, da läuft einmal sogar so ein Warnhinweis vor, der dooferweise dann ja quasi spoilert, was jetzt kommen wird.
Das ist immer so ein Problem. Ich habe mir schon beim Angucken mal gedacht, ob es nicht eine gute Funktion bei Netflix und solchen Leuten wäre, einzustellen.
Die nur die Inhalte will ich nicht sehen.
Nee, nicht das unbedingt. Aber du kannst ja sagen, und es gibt ja definitiv Menschen, für die diese Hinweise wirklich, wirklich wichtig sind, ja, ob du solche Hinweise vorher haben willst oder nicht. Weil Leute, die halt davon nicht getriggert werden, für die ist es natürlich in gewisser Weise eine Spoiler, was in der Folge ja passiert. Aber es ist was, wo ich finde, wo man nicht automatisch drauf verzichten darf. Deswegen wäre so eine Lösung vielleicht gar nicht das Schlechteste.
Ja, das stimmt. Problematisch bei der Serie war für mich am Anfang, dass ich noch nicht so richtig wusste, was machen wir, wo wollen wir hin. Insgesamt würde ich aber sagen, hat sie mir sehr gut gefallen. Die ist überraschend komplex in der eigentlich kurzen Zeit und sie macht es sich nicht einfach. Also das fand ich interessant. Viele von den Konflikten, auch den inneren Konflikten, die da aufgemacht werden, die sind am Ende nicht einfach weggewaschen. Das wird nicht am Ende weichgespült, sondern die hat eine Konsequenz in dem, wie sie erzählt. Die ist sehr kompromisslos. Das gefällt mir. Sie ist teilweise auch sehr brutal dann auf eine Art dadurch. Insgesamt bin ich da, glaube ich, ziemlich glücklich mit. Wie gesagt, ich glaube, das könnte so ein für Netflix jetzt so ein Ding sein, wie es in den letzten Jahren ja ein paar Mal gab, so diese Serien, die man schnell hintereinander wegbinscht, wo man mal reinguckt, weil man von hört und plötzlich hast du die ganze Staffel geguckt. Ich glaube, die Gefahr besteht hier. Wie gefällt's dir?
Ich fand sie richtig, richtig gut.
Okay.
Ich weiß aber nicht, ob ich sie wirklich jedem ans Herz legen kann, weil das ist eine Serie, die echt speziell ist, wo man sehr schnell abgeschreckt von werden kann und wo man wirklich bereit sein muss, sich drauf einzulassen. Du hast eben schon gesagt, die ist nicht leicht und die hat wirklich Momente, es waren teilweise Fremdschämmomente für mich dabei. Es sind Momente dabei, wo du nicht verstehen kannst, warum Figuren sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und wenn ich nicht wüsste, dass es eine wahre Geschichte ist, ja, hätte ich damit vielleicht mehr Probleme gehabt.
Wobei, wie wahr ist die denn? Das basiert doch nur auf, das ist doch nicht tatsächlich so passiert, sondern es ist doch nur so los.
Hypnose basierend auf etwas, was der
erlebt ja, hat. Ja, der ist wirklich von einer Frau gestalkt worden
ja.
und hat auch wirklich monatelang, irgendwo stand in einem Artikel, wie viele Mails und Anrufe und so der bekommen hat.
Ja.
Ich bin mir auch relativ sicher, am Anfang jeder Folge wird immer eine E-Mail eingeblendet, die sie ihm schreibt. Die wird dann so reingetickert. Und sie nennt ihn ja immer Rentierbaby, das ist ja der Titel.
Ja, ja.
Wird dann nachher auch in einer wirklich starken Szene erklärt, warum sie ihn Rentierbaby nennt. Und dann bleibt halt Baby Reindeer immer in diesen Mails stehen und geht dann in den Titel über. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese E-Mails wirklich so waren, inklusive der vielen, vielen Rechtschreibfehler, die da drin sind. Und auch so die groben Abläufe kann ich mir vorstellen, dass sie wahr sind, dass die dann irgendwann die Eltern terrorisiert hat und
ja,
sowas
ja, ja.
alles.
Das ist ja bei Stalkern jetzt auch nicht so unfassbar ungewöhnlich.
Diese genauen Details, die da drinne waren, sind wahrscheinlich geändert ein bisschen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das extrem fiktionalisiert ist. Ich glaube, da steckt schon sehr, sehr viel Ehrliches drinne und ich glaube, der Richard Gadd hat da sehr, sehr viel auch von sich selber preisgegeben in der Serie.
Also über die meiste Zeit, finde ich, den gelingt hier halt, schwarze Komödie mal wirklich durchzuziehen. Oft nennen wir Sachen schwarzhumorig und das heißt eigentlich, dass es da auch ernste Themen gibt, aber meistens wird da irgendwie drüber gewitzelt. Das hier ist wirklich schwarzhumorig, im Sinne von, dir bleibt das Lachen die ganze Zeit im Halse stecken. Er ist ja Komiker, also selbst da gibt es dann irgendwann Szenen, wo man sich denkt, alter Schwede, ey, das ist aber nicht mehr, weiß ich nicht, ob ich das selber noch witzig finde.
Seine Nummer, die er da aufführt, ist so unfassbar schlecht.
Ja, die ist grausam, aber wirklich grausam. Ich finde, am Ende letzten ein, zwei Folgen, wird sie ein bisschen frustrierend. Da habe ich dann irgendwann gedacht, ach, na komm. Sie erweitert irgendwann, im Englischen sagt man Scale, also am Ende wird es eine etwas größere Geschichte, als es angefangen hat. Da verliert sie ein bisschen Fokus, den sie am Anfang hat. Aber rundum, man muss sagen, die sieht sehr gut aus. Die sieht aus wie ein richtig starker, moderner Horrorfilm. Da gibt's so eine Szenengestaltung mit Schatten, mit bewusster Dunkelheit, mit Aussparungen im Bild. Das sieht teilweise richtig geil aus. Du hast dann Shots, die sind nur von einer spärlichen Lichtquelle irgendwie von unten nach oben beleuchtet. Super strange, macht man eigentlich selten. Du hast ziemlich irre Kameraperspektiven. Teilweise schneiden sie gegen die vorherige Perspektive. Also machen so Achsensprünge im Schnitt, was dazu führt, dass du so ein unangenehmes Gefühl beim Schauen bekommst, weil du so desorientiert wirst. Ging es dir auch so, dieses Send by an iPhone, dass es da einem so unangenehm am Rücken kribbelt? Ich fand das irgendwie so, ha, als ihm dann klar wird, die hat ja kein iPhone, dachte ich so, unangenehm.
Total. Und schlimmer wird es dann noch am Ende, wenn sie immer mehr ausrastet, dann merkst du, dass sie sich so in ihre E-Mails dann reinsteigert und immer mehr Rechtschreibfehler einbaut. Und dann steht dann irgendwie nur Send von Ion oder irgend sowas. Da schafft sie es dann auch nicht mehr, Send from iPhone richtig einzubauen. Das ist schon krass. Ich finde übrigens das Ende eigentlich ziemlich stark. Gerade die letzte Folge, wenn er zum zweiten Mal bei seinen Eltern zu Besuch ist. Das ist für mich einer der berührendsten Momente gewesen, die ich dieses Jahr in Serien gesehen habe. Das fand ich unglaublich. Und dann, wie gesagt, dieses offene Ende, das er am Ende reinbaut, fand ich schon ziemlich stark. Und auch das ist so ein Ding, wo man denkt, so ganz verstehe ich diese Figur nicht, aber irgendwie hatte das für mich was. Ich war ab und zu vielleicht mal so für 2-3 Minuten bei den Folgen frustriert, aber ich habe es genauso wie du komplett durchgebinged und war dann wirklich begeistert, weil ich so eine Serie schon lange nicht mehr gesehen habe.
Ja, das würde ich dann auch wieder sagen. Also was ich mit frustrierend meine, ist eben, das ist am Anfang sehr stark auf ihn und die Stalkerin fokussiert und dann holen sie irgendwann ein bisschen mehr Figuren dazu, die Eltern hast du jetzt ja schon angesprochen, und dadurch diese ganz konzentrierte Atmosphäre auf zwei Leute, das bricht irgendwann ein bisschen mehr auf.
Diese Kumpels aus seinem Pub sind nervig.
Genau, das kann auch funktionieren für mich. Eine Folge weniger und noch ein bisschen enger, ein bisschen fokussierter, dann wäre es richtig, richtig geil gewesen. Aber die ist super originell und sie ist wirklich spannend. Sie vermittelt, finde ich, sehr, ich stelle es mir zumindest vor, so berühmt sind wir mit dem Podcast hier jetzt nicht, aber sie vermittelt sehr gut, wie grausam so eine Stalker-Erfahrung ist, also wie schlimm das sein muss, von jemandem so eine Privatsphärenverletzung zu erdulden.
Krass auch, und das glaube ich auch wiederum, dass das wahr ist, wie hoch die Beweislast sein muss, bis die Polizei da einschreitet. Das fand ich ziemlich interessant, weil er konnte ja vorweisen, dass sie so und so viele Mails geschrieben hat und so mal, ja, zeigen Sie doch mal eine definitive Bedrohung und so. Und das heißt, das war auch für ihn da, also für die Figur zumindest, ein Kampf gegen Windmühlen sozusagen, die Polizei auf die anzusetzen.
Man könnte jetzt auch böse sein und sagen, nett, dass Netflix nach You jetzt doch auch nochmal diese Perspektive zeigt, ne?
Das wollte ich gerade noch anbringen, weil wenn du hörst Stalker-Serie bei Netflix, dann ist das Erste, was du denkst, You. Und You ist ja eine, die sich geradezu daran delektiert und dich als Publikum zum Mitverschwörer macht und dich mehr auf die Seite von diesen Joe stellst. Hier bekommst du halt das andere Extrem zu sehen, wie schlimm sowas ist. Also das ist so ein bisschen You aus Sicht der Opfer inszeniert, ne?
Ja, genau. Das hier ist eigentlich das, was die eine verhängnisvolle Affäre-Serie noch mehr hätte sein müssen, die sich in diese Erlebniswelt reinzieht, was passiert, wenn eine Person deine Privatsphäre so missachtet, wenn du sie nicht loswirst und wie du sagst, wenn selbst das Rechtssystem dir da nicht weiterhelfen kann, weil per se kein Gesetzesbruch vorliegt. Und was für eine unangenehme und unheimliche Erfahrung das ist und wie schwierig das ist, sich davon sozusagen da rauszulösen und zur Wehr zu setzen und überhaupt erstmal aufzuzeigen, dass diese Verletzung bevorsteht. Das machen die richtig stark. Und ich fand die, ich glaube, es ist die vierte Folge, die du meinst, wo es am Anfang diese Warnung gibt, wo wir mehr über ihn und seinen Hintergrund erfahren. War es die vierte? Ja.
Ich glaube, ja.
Das war für mich die beste Folge in der Staffel. Die fand ich wirklich herausragend. Da werden sie so böse und so unangenehm und das war nicht schlecht. Muss man abkönnen, klar. Hast ja gesagt, ist nicht was für jeden. Ey, aber das war schon eine geile Folge. Das war schon echt ein Hammer.
Was ich hier auch bemerkenswert finde, zum einen diesen Richard Gadd, der, wie gesagt, ein Comedian ist. Ich meine, der hat mal in Edinburgh bei so einem Comedy-Festival, Fringe-Festival, ich glaube, das wird sogar hier in einer Folge gezeigt, einen Preis gewonnen. Ich meine irgendwo, dass ich gelesen habe, dieses Bühnenstück, für den er da den Preis gewonnen hat, hat dann auch die Stalkerin auf ihn aufmerksam gemacht. Also es muss so 2015 oder so gewesen sein. Monkey See, Monkey Do hieß das Ding. Und jetzt ist diese Serie ja keine Comedy und verlangt, abgesehen von diesen peinlichen Bühnenauftritten, die er da hinlegt, von dem ja auch eine dramatische Darstellung. Und das, finde ich, macht er ziemlich exzellent. Und die Jessica Gunning, die Martha spielt,
die ist super.
Erinnerst du dich, in welcher Serie wir die noch gesehen haben?
Ich hatte es nachgeguckt, aber ich hab's vergessen.
Die war in The Outlaws,
ja,
die Frau, die die Delinquenten um Christopher Walken da beaufsichtigt hat.
Richtig, die Outlaws war es. Ich musste nämlich zwischendurch googeln, woher ich ihr Gesicht kenne.
Und die ist echt stark und muss wirklich sagen, also wenn ich der jetzt auf der Straße begegnen würde, da hätte ich Angst. Also ja, die spielt das wirklich gut. Die spielt das so gut, dass ich mir ein bisschen Sorge wiederum um die Jessica Gunning mache, dass die Schwierigkeiten haben wird, nochmal irgendwelche anderen Rollen zu nehmen, weil das eine Rolle ist, die in den Gedächtnissen des Publikums bleibt.
Ach, jetzt muss sie direkt eine Rom-Com drehen oder schon gedreht haben, dann bricht das gleich wieder. Oder die Pierce Brosnan-Route machen und irgendwie eine Musical mitspielen oder ja, so, dann geht's wieder. Aber ja, die ist sehr gut. Deswegen fand ich ja, dass die Spannung so sehr auf diesen zwei Figuren beruht, weil die beide das so exzellent verkörpern. Mich hatten auch 1-2 Hörer schon angeschrieben, wann wir darüber reden.
Okay.
Und einer gleich mit dem Zusatz, dass, ich glaube, da war er noch nicht fertig. Ich glaube, er sagte irgendwie, er hat jetzt, das war 2-3 Folgen. Und wenn das so weitergeht, wäre das safe ein Kandidat für seine Top 10 Ende des Jahres. Könnte ich mir vorstellen, dass das eine Serie ist, die da vielleicht auch auftauchen wird bei ein paar Hörern.
Könnte ich mir im Moment vorstellen auch, dass sie bei mir auftaucht.
Also ich bin bei mir auch,
ja. Die ist im Moment fix drinne und die hat wirklich Szenen drinne, auch wenn mir sowas nie passiert ist, aber das flößt mir mehr Angst ein als irgendwelche Horrorfilme oder irgendwelche anderen Sachen, weil du denkst dir in dem Moment, ja, das könnte jetzt auch so sein, dass hier auf der anderen Straßenseite jemand ist, der dich beobachtet oder sowas. Und das sind so, so heftige Momente, wenn der Typ, irgendwas kann man glaube ich erzählen, aus der Wohnung geht und sie sitzt an der Bushaltestelle, die dir gegenüber von der Wohnung ist. Und er kommt zurück und sie sitzt immer noch an der Bushaltestelle und sie sitzt den ganzen Tag nur an der Bushaltestelle. Und dann denkst du, Gott, ich wüsste nicht, was ich da machen soll. Das ist ganz, ganz schlimm. Muss man auch dazu sagen, die Konstellation ist ja auch eine sehr bizarre. Er wohnt bei der Mutter seiner Ex-Freundin im Haus.
Richtig.
Das fand ich auch eine bizarre Konstellation.
Tja, gibt's im Leben aber bestimmt. Also gibt es bestimmt Leute
da draußen. Ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr bemerkenswerte Serie. Also man muss ein bisschen Leidensfähigkeit auch als Zuschauer und Zuschauerin beweisen bei dieser Serie. Aber es ist definitiv eine, die man gesehen haben muss. Und ich glaube, ich kann das sagen, weil heute das Embargo fällt. Wenn ich das vergleiche mit diesem zweiten Teil von Rebel Moon, der jetzt gerade wieder rausgekommen ist, wo weiß ich, wie viele Millionen, ich glaube über 80 Millionen Netflix verpulvert hat, für die Kohle könnten die 30 Rentierbabys machen. Und das ist mir dann doch deutlich lieber, Für solche Serien abonniere ich Netflix, nicht für Rebel Moon oder sowas.
Deshalb jetzt der Vergleich. Ich habe mich schon gewundert, aber okay, wegen Netflix, ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen, den zweiten Teil. Ich muss noch, leider. Ja,
tut mir leid für dich, Michael.
Ja, ich tue mir auch leid.
Also solche Geheimtipps, das ist das, warum ich Netflix abonniere. Die Zahlen von Netflix mögen was anderes sagen, dass die Reality-TV oder sowas alles toll haben, was da läuft. Aber Rentierbaby ist ein absolutes Highlight dieses Jahres für mich.
Ja.
Dann war es heute mal eine etwas kürzere Folge, das passt mir aber auch ganz gut. Nächste Woche, Michael, sind wir, glaube ich, mit Roland zusammen. Ich meine, er wollte auch in Dead Boy Detectives reingucken.
Die nächste Neil Gaiman-Adaption.
Ja, Spin-off ist es nicht, aber es ist im gleichen Universum wie The Sandman angesiedelt.
Ja.
Deswegen könnte das ganz interessant werden. Und dann, wie gesagt, Michael, holen wir auf jeden Fall noch die zweite Staffel von Dark Winds nach. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob die das Niveau halten kann.
Ich bin schon dabei, das zu gucken. Ich glaube, wir können uns da freuen.
Sehr schön. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.